Ja, ihr Lieben, ich sage nochmal guten Morgen, falls ich jemanden verpasst habe. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und sind dankbar dafür, dass wir hier immer so freundlich aufgenommen werden. Hab Dank, auch im Namen meiner Frau. Ja, ich werde heute wahrscheinlich auch noch ein paar Worte dazu sagen müssen. Ich habe in den letzten im letzten anderthalb Jahren rein gefühlsmäßig das Zehnfache erlebt und in mich aufnehmen dürfen wie die 20 Jahre davor. Und es ist tatsächlich so, dass viele Sachen dabei sind, die hätte ich so vor anderthalb Jahren noch nicht gepredigt, weil einfach die Einsicht fehlte. Aber Gott hat mich immer wieder ermutigt, ruhig nach vorne zu gehen. Und so habe ich das dann auch als Auftrag aufgenommen. Und ja, bin nicht zurückgegangen oder stehen geblieben, sondern immer vorwärts gegangen. Und was ich alles so einfach an Neuerungen gesehen habe, das hätte ich vor anderthalb Jahren auch noch nicht gepredigt. Deswegen werden wir jetzt ganz vorsichtig vorwärts gehen, damit wir auch auf dem richtigen Weg uns befinden. Der heißt natürlich Jesus. Aber auch wenn manchmal hier es notwendig ist, eine gewisse Vorgeschichte aufzuwickeln, dann müssen wir das einfach tun. Ich habe heute Nacht, als ich alles hier nochmal durchgeprüft habe, erkannt, dass wir mit der heutigen Predigt nicht durchkommen. Das wollte ich euch nicht zumuten. Ich werde das also irgendwo in zwei Hälften teilen. Vielleicht erleben wir dann, dass das Aha-Erlebnis erstmal ausbleibt. Aber ja, wir werden das auf jeden Fall noch erleben. Und schauen wir mal, was Gott heute tut. Ich will mal für uns beten. Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, Herr. Und wie wir schon in den Gebeten und in den Liedern gesehen haben, Herr, ist dein Heiliger Geist hier mitten unter uns, Herr. Du hast schon die Worte, die in der Predigt vorkommen, auch vorher schon deinen Kindern freigegeben und preisgegeben und wir sind eingestiegen in diese Themen, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, du bist da und in dir sind wir geborgen und du gibst zusätzlich zu allem menschlichen Verstehen auch noch die Offenbarungen über dein Wort. Und Herr, wir sehen es ganz deutlich, du hast dieses Ja unter das Wort gestellt, siehe, ich mache alles neu. Und deswegen bin ich selber auch schon ein bisschen aufgeregt, was dieses Jahr noch alles passieren wird. Auf jeden Fall danken wir dir, dass du uns gut hierher gebracht hast. Und wir wollen jetzt dein Wort aufschließen und bitten dich, Heiliger Geist, komm und erkläre uns das, was wir selber nicht erkennen können. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Ja, und jetzt geht's los. Ich habe immer, wenn ich die Gemeinde begrüße, ein Wort aus der Bibel mit. Das heutige Wort steht im 2. Timotheus. Da steht an Timotheus, mein geliebtes Kind. Und in Abänderung des Textes darf ich sagen, an meine Kinder in Christus Jesus in Lauenburg. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist heute Morgen für euch. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, ihr Lieben, heute möchte ich mit einer Predigtreihe beginnen, mit deren Thema ich mich schon mein ganzes christliches Leben beschäftigt habe. Und wer sich erinnert, ich habe das letzte Mal, als ich hier war, schon damit angefangen. Und wenn man es im Nachhinein betrachtet, dann waren die Predigten im ganzen letzten Jahr schon eine Hinführung auf unser Predigtthema für das Jahr 2026, Heilung. Und heute nun wollen wir direkt einsteigen in dieses Thema, das für viele, ganz viele Menschen hochaktuell ist. Und das unter der Jahreslosung steht, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und da gibt es Menschen, sehr viele Menschen, die dabei denken, ja, das ist ja nett und das ist ja schön, aber es sagt mir so rein gar nichts. Gott sagt, er macht alles neu, aber ich bin schon mit dem Alten nicht zurechtgekommen. Was soll ich denn also mit dem Neuen machen? Ja, und da beginnt schon ein Teil des Problems. Viele kommen gar nicht auf die Idee, dass Gott überhaupt zum Menschen spricht. Und ganz viele glauben zudem, dass Gott auch heute keinesfalls mehr zu den Menschen spricht. Und dieser Glaube, der sich auf das gründet, was Menschen bis hierhin selbst erlebt haben, dieser Glaube ist dann die Grundlage für ihre eigenen Gedanken, Plattformen, auf die sie ihr Leben aufbauen. Oder ich will es mal direkter sagen, dieser Unglaube ihrer eigenen Gedankenplattform, oder sagen wir es direkter, der Unglaube ist das Fundament ihres Lebens. Und wenn man das weiß, dann beginnt man zu verstehen, warum so vieles so beklagenswert ist, wie es ist. Wie es leider auch in weiten Kreisen christlicher Menschen ist. Und sie haben keinen Glauben und versuchen, ihr Leben möglichst autark zu leben und ohne Gott zu leben, der meist sowieso noch moralische Grundregeln erfüllt sehen will. Und das passt dann gerade gar nicht. Und das nervt noch besonders, wenn man ständig sich unter Kontrolle fühlt. Ja, und dadurch ist dann noch eine andere Form des Unglaubens entstanden. Die Mehrheit bekommt dann Recht, und damit sind wir dann ja alle auf der richtigen Seite, glauben Sie. Die Mehrheit bestimmt den Kurs. Und der Gegenspieler Gottes, der Satan, der lacht sich ins Fäustchen, ihm fällt seine Ernte gewissermaßen in den Schoß. Traurig ist das, in höchstem Maße traurig. Aber nun kommt es. Aber Gott. Gott hat einen Heilsplan für die Menschen geschaffen und wir hier sind auf diesen Zug aufgesprungen und unmittelbar bei unserer Bekehrung ist unser Geist von neuem geboren worden und jeder, der sich zu Jesus, dem Gottessohn, bekehrt, wurde auf der Stelle mit dem Heiligen Geist versiegelt und bekam damit gewissermaßen eine direkte Verbindung zu Gott, eine Standleitung zur ständigen Kommunikation mit Gott, unserem Vater im Himmel, unserem Schöpfer. Und damit können wir nicht nur zu Gott beten, sondern, was sich so auch nicht viele haben vorstellen können, wir können Gott auch direkt hören, was er zu den seinen Kindern und auch zu jedem Einzelnen spricht. Er spricht und wir hören. Und zu seinen Kindern spricht unser Gott dieses Jahr, siehe, ich mache alles neu. Und das allein ist schon eine große Freude. Nun, darüber ist jetzt am Jahresanfang schon viel gepredigt worden, wird noch viel gepredigt werden und das ist auch gut so. Und nun, ihr Lieben, möchte ich euch auf etwas hinweisen, worüber ich vor kurzem eine ganze Predigt weitergeben konnte. Eine der ersten Dinge, die uns nach unserer Wiedergeburt aufgetragen worden sind, lautete: Lasst euch verändern durch Erneuerung eurer Gedanken oder auch eurer Sinne oder auch eures Sinnes. Und warum ist das so wichtig? Weil die Summe aller erlebten Ereignisse jeden einzelnen Menschen in seinem Leben zu einer Art eigenen Glauben geführt hat, der von Beginn an vielleicht sogar völlig falsch gestrickt worden ist, zu einem Irrglauben geführt hat und in keinem Fall mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit übereinstimmt. Aber wie ich heute schon gesagt habe, der kollektive Irrglaube prägt zwar die allgemeinen Glaubensinhalten, wird aber dadurch nicht richtiger, weil ihm fast alle anderen nachlaufen. Die Mehrheit hat nicht immer Recht. Und wir wissen das hier, ich sage es trotzdem nochmal, die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person hat einen Namen und sie heißt Jesus Christus. Und wir haben ihn als unseren Herrn angenommen. Und was tut ein Herr? Ein Herr herrscht. Ein Herr sollte im Idealfall herrschen. Die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir lieber selber herrschen? Die Frage ist wirklich berechtigt, vor allen Dingen, wenn man mit anderen spricht. Der Herr, unser Herr, soll in unserem Leben herrschen dürfen und soll herrschen. Das möchten wir, das wollen wir. Und das, wenn das der Fall ist, dann ist alles gut. Das will nämlich unser Herr auch und das tut er auch. Jesus herrscht, ob wir das erleben und sehen oder nicht. Aber ihr Lieben, es fällt uns wirklich viel, sehr viel leichter, unter seiner Herrschaft zu leben, wenn wir erkennen, was die Wahrheit ist, wenn wir das für uns persönlich annehmen und auch diese Wahrheit leben können, ganz persönlich in der Wahrheit leben können. Kurz gesagt, wenn wir in Christus Jesus leben können, dann können wir auch in der Wahrheit leben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, wir erinnern uns. So, jetzt sind wir mittendrin im Thema Heilung, dabei habe ich über Heilung noch gar nichts gesagt. Es gibt aber kaum ein Thema im Leben von sehr vielen Menschen, die hier mit ihrem Denken so völlig daneben liegen und damit die Dinge falsch sehen und damit Heilung nahezu unmöglich machen. Deshalb, wie Gottes Wort, lasst euch verändern durch Erneuerung eurer Gedanken in diesem Bereich besonders schwer. Es birgt aber in sich gesehen, wenn man darüber nachdenkt und annimmt, das ist eine schöne Hoffnung. Wir können durch die Veränderung unserer Gedanken aus dem Irrglauben heraustreten und den wahren Glauben annehmen. Wir können die angenommenen Lügen erkennen und ablegen und dafür die Wahrheit anziehen und in der Wahrheit leben. Und das Schöne dabei ist, jeder selbst kann für sich selbst annehmen, ob er das will oder ob er das nicht. Ob er vielleicht lieber im Alten verharren will. Aber denken wir daran, aber Gott, er hat das letzte Wort. Gott, der Schöpfer, unser Schöpfer, mit seinem Willen durch sein Wort bekannt gemacht und hat von seiner Seite alle Voraussetzungen geschaffen, die notwendig sind. Wir haben einen perfekten Gott, der nicht nur für uns, sondern alles andere um uns herum geschaffen hat. Und in Christus Jesus hat er alles bereitgestellt, was uns zum Heil, zur Heiligung und zur Heilung wichtig ist. Wo ist dann also das Problem? Nun, es muss den Menschen seines Wohlgefallens tatsächlich auch gepredigt werden, damit sie die Wahrheit erkennen und die erkannte Wahrheit die Menschen freimachen kann. Durch die Predigten vom Reich Gottes, das in Christus Jesus ist, können wir die Wahrheit erkennen, die Lüge absetzen und heil und gesund werden. Und nebenbei, genau das hat unser Herr Jesus gemacht, als er hier auf der Erde war, als er seinen Dienst für die Menschen hier auf der Erde aufgenommen hat. Und genau in dieser Tradition wollen wir also alle Lügen des Feindes erkennen und durch die Wahrheit ersetzen. Und beginnen werde ich heute und die folgenden Predigten genau nach diesem Schema, indem ich einfach nur das Wort nehme, unsere bisherigen Gedankengebäuden, die auf Lügen basieren, ins Licht der Wahrheit stelle und die Wahrheit ihr Übriges wirken und tun lasse. Ein Gedanke, der uns immer wieder durch die Finsternis in unser Gedächtnis hineintransportiert wird, lautet oft, ja, möchte Gott denn, dass ich gesund bin oder gesund werde? Vielleicht ist das ja der Wille Gottes, dass ich durch Krankheit oder Schmerzen etwas lernen soll, um seinen Vorstellungen gerechter zu werden. Wir sehen ja immer wieder, wie wir Tag für Tag manchmal daneben liegen, ja, daneben hauen oder alles nicht so ist, wie wir uns denken, dass Gott es sich vorstellt. Dabei sagt Gott selber, seine Gedanken sind viel höher wie unsere Gedanken. Aber wir sind bevorrechtigt, seine Gedanken zu hören und immer näher an Gott damit heranzukommen und seinen Vorstellungen ja genügen zu können. Und dieser Gedanke und einige andere, die in die gleiche Richtung gehen, sind zwar im Kern völlig pervers, aber glaubt mir, Sie sind sehr weit verbreitet, auch unter Christen. Und nun, was sagt Gott dazu? Was sagt Gott dazu? Die völlig entgegengesetzte Meinung Gottes, dazu steht im 3. Johannes 1, Vers 2. Mein Lieber oder auch Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Und nochmal, Geliebte, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut gehen soll. Das ist das, was Gott aus der Tiefe seines Herzens für uns zu uns sagt. Ich wünsche, dass du gesund bist. Noch klarer kann man das nicht ausdrücken, wie hier im 3. Johannesbrief. Ist das unglaublich? Nein, natürlich nicht. Das, genau das ist der erklärte Wille Gottes aus seinem Wort. Und das haben wir schriftlich. Und denk mal drüber nach. Wer, wie oder was ist Gott eigentlich? Nun, wir wissen es, Gott ist Geist. Aber Gott ist Liebe. Es ist leider nicht so, dass wir alle immer so liebevolle Eltern gehabt haben. Und gerade unsere Väter waren sehr oft durch ihre Umgebung, durch ihre Erfahrung, durch Krieg und Nachkriegszeit kaum noch in der Lage, viel Liebe an ihre Kinder weitergeben zu können. Aber wer von euch selbst Kinder gehabt hat oder hatte oder hat, doch für seine Kinder hatte er immer und zu jeder Zeit Liebe im Herzen. Und ja, wenn es um die Kinder an sich und über die eigenen Kinder ging, dann war doch immer Besorgnis, Liebe da, Zuwendung. Ja, was haben Väter und Mütter nicht alles schon für ihre Kinder getan? Und Gott, trauen wir das nicht zu? Gott ist Liebe. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, wisst ihr, meine Kinder sind ungezogen, meine Kinder machen ständig Fehler, meine Kinder machen sich ständig schmutzig. Da hoffe ich, dass sie mal richtig krank werden und viele Schmerzen haben, damit sie mal was draus lernen können und bessere Menschen werden. Ich glaube, das hat keiner von uns gehört, ne? Warum trauen so viele Menschen Gott das zu? Nein, ihr Lieben, was für eine perverse Vorstellung, selbst bei uns Menschen mit vielleicht schlimmen Erlebnissen in der eigenen Kindheit. Und dann noch das Wort, Gott ist Liebe. Das ist der Charakter Gottes. Das ist seine Wesensart. Das ist die Beschreibung Gottes für uns, seine Kinder. Es gibt niemanden im ganzen Universum, der seine Kinder so sehr liebt wie unser Vater im Himmel und der genau deswegen sagt, mein Lieber, meine Liebe, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Ich kann euch trösten, das werden wir dieses Jahr noch ein paar Mal hören. Als ich diese Worte vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gelesen habe, da war ich gerade sehr schwer krank. Da habe ich bitterlich geweint über das, was ich Gott damals tatsächlich zugetraut hatte und was ich dann von ihm durch Christus Jesus, meinem Heiland, neu erkennen durfte. Und das änderte alles. Ihr könnt meine Frau fragen, es stimmt, ich habe mir dann fortan so kleine Karteikärtchen genommen und habe Worte, die ich aus der Bibel, die mich angesprochen haben, geradezu angesprungen haben, die habe ich auf diese Kärtchen raufgeschrieben. Nein, ich habe sie gar nicht geschrieben, ich habe sie gemalt. Ja, mit Buntstiften und in Schönschrift und so weiter. Und ja, wo ich mir diese Woche Gottes zum täglichen Gebrauch dann hingelegt habe, damit ich als Anfänger nicht immer in der Bibel suchen musste, wo hat Gott was gesagt und findest du das auch wieder und. Nein, ich konnte dann das Wort, was mich so angesprochen hat, auf den Kärtchen immer sofort finden. Zu Anfang waren es ja nicht so viele. Das wurde nachher mehr. Ja, damals. Ich habe es sicher auch hier schon mal gesagt. Mein erstes Buch, das ich mir nach meiner Bekehrung gekauft habe, nach der Bibel natürlich, war das Buch Mit der Bibel heilen von Kurt Allgeier. Und das ist auch bis heute immer mein Thema geblieben. Ein schweres Thema, ein Thema, mit dem man sich erstaunlicherweise nicht viel Freunde machen kann. Weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt. Ein Thema, das vor allem eines ist, Angst besetzt. Wer sich damit ständig beschäftigt, der erkennt sofort, warum es ständig Widerrede gibt, warum Leute gerne ihren eigenen Glauben ausbreiten möchten, darauf bestehen möchten. Und ich kann inzwischen auch sagen, warum das so ist. In der sichtbaren Welt gibt es nämlich Ängste, und zwar sowohl bei den Predigern und ebenso bei den Kranken, die Heilung wünschen. Denn die bange Frage lautet, was ist denn eigentlich, wenn nichts passiert und keine Heilung eintritt? Als Jesus da war und das alles selbst gemacht hat, war das eine Selbstverständlichkeit. Der hat sich nicht erstmal 5 Seiten Sünden aufsagen lassen, damit er das vergeben konnte. Jesus hat geheilt im Vorbeigehen. En passant, wie die Franzosen sagen. Ja. Und ja, heutzutage, wo wir auf uns gestellt sind, scheinbar, da haben sehr viele, auch Prediger, Angst, wenn ich das jetzt predige und nichts passiert, wie stehe ich denn da? Ja. Aber es gibt noch eine zweite Stelle, wo unheimlich viel Angst herrscht, und zwar in der unsichtbaren Welt. Und da ist die Angst genau umgekehrt. Was ist, wenn tatsächlich was passiert? Wenn die Menschen reihenweise heil werden? Und ich will euch sagen, das ist schon immer der Grund für eine große Erweckung gewesen auf der ganzen Welt. Wenn Prediger mit einmal das Wort gepredigt haben, Heilung gepredigt haben und die Heilung sich tatsächlich manifestiert hat, auch in Leuten, auch bei Menschen, die schon ewig krank waren oder schon immer krank waren, manche von Geburt. Wir wissen das aus vielen Heilungsgeschichten von Jesus, was alles möglich war. Tja, was passiert, so sagt die Hölle, was passiert, wenn tatsächlich jemand heil wird? Und sie macht dann mobil, sobald einer anfängt. Ich habe selten so viel Anfechtung erlebt wie in den letzten, 4-5 Wochen. Oh oh. Aber zum Glück gibt es jemanden, der zu seinen Lebzeiten hier auf der Erde immer wieder eins gesagt hat. Fürchtet euch nicht. Und das war unser Herr Jesus. Und das nur einmal so nebenbei. Ich denke, das ist eins der wichtigsten Worte, die unser Heiland zu uns gesprochen hat. Eine Frage könnte dazu lauten, warum machen das so wenige, auch so wenige Christen, und leben weiter, immer weiter in der Furcht, in der Angst? Und warum sagt unser Herr mindestens 364 Mal im Neuen Testament, fürchtet euch nicht? Warum? Nun, weil die Furcht in den Menschen der beste Bremsklotz für alle satanischen Kräfte auf dieser Welt ist. Die Furcht, insbesondere in der Begleitung mit dem Zweifel, verhindert fast alle gut gemeinten Handlungen oder Änderungen, selbst bei Menschen, die es durchaus ernst meinen, und eben auch bei Menschen, die geheilt werden wollen. Der Feind bringt sofort Zweifel ins Spiel, der Feind bringt sofort Angst dazu, und Angst ist ein wirklich ernstzunehmender Gegner, das sollten wir nicht unterschätzen. Deswegen lautet der erste Begriff zum Thema Heilung, da fangen wir heute mit an, fürchtet euch nicht. Aber sei es drum, das Handeln Jesu auf dieser Erde bestand nicht nur darin, den Menschen vom Reich Gottes zu predigen, sondern bei allen Evangelisten wird darüber berichtet, dass Jesus Menschen geheilt hat. Das wissen wir auch alle. Es gibt spezielle Berichte über ganz gezielte, spezielle Heilungen von einzelnen Menschen, aber ebenso gibt es Berichte, in denen zusammengefasst davon berichtet wird, dass Jesus bei seinen Predigten und Versammlungen alle Menschen heilte. die da waren, wenn er die Verkündigung vom Reich Gottes getan hat. Und danach steht in der Bibel, hat er alle geheilt. Und wenn die Bibel schreibt, alle, dann meint sie auch alle. Da ist keiner mehr krank wieder zurückgegangen. Und damit nicht genug, delegierte Jesus diesen Dienst, diese Aufgaben, die er vollbracht hatte, dann auch noch sogar an seine Jünger, indem er sie aussandte, genau dasselbe zu tun und ihnen auch in Aussicht stellte, dass sie nicht nur das, sondern noch viel mehr tun würden, wie er es selber getan hat. Schauen wir uns das an. Ich denke, wir kennen die Worte aus Markus 16, 15 alle. Ich will sie uns trotzdem noch mal vorlesen, weil sie eine Grundlage unseres Lebens ist und ich denke mal in Zukunft noch besonders sein wird. Ich sag mal so, das ist ein Bibelabschnitt, der uns ja eigentlich wie die ganze Heilige Schrift aufbauen soll, aber es gibt keinen Evangelisten, der darüber so frustriert ist, wenn er diesen Teil immer wieder liest und sieht, wow, bei mir passiert nichts. Ich fange mal an. Und Jesus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Ja, Markus 16. Ein Wort, was uns jungen Christen zu Anfang immer wahnsinnig angesprochen hat. Ja, das wollen wir auch, los. Ja, wir werden die Hölle mal richtig einheizen. Und dann passiert ein und andere Mal ganz, ganz wenig. Und dann kann man schon ein bisschen frustriert werden. Aber das mal nur nebenbei. Würde unser Jesus, unser Herr Jesus, seinen Nachfolgern diese Verhaltensregeln oder Dienstanweisungen weitergeben, wenn er der Meinung gewesen wäre, dass Gott nach Jesu Himmelfahrt niemand mehr hätte heilen wollen? Blöder Gedanke, nicht wahr? Warum sollte Jesus uns das alles auftragen, wenn er damit nicht rechnet, dass nach seinem Fortgang sowas eventuell nochmal wieder passieren könnte? Aber das Thema ist so wichtig und so umfassend, dass man es ernst nehmen sollte. Und ich habe gelernt und damit auch immer damit gearbeitet, das alles von Beginn an zu betrachten, also bereits im Alten Testament anzufangen, um Sachverhalte, aus denen unsere Glaubensinhalte letztendlich entstanden sind, aufzuklären und dann zu schauen, wo ich eventuell falsch abgebogen bin und deshalb nichts passiert ist. Und ich bin damit immer gut gefahren und deshalb lasst uns auch heute so starten. Die Suche nach den neuen Betrachtungsweise beginnt im Alten Testament. Die Suche nach einer guten Heilungsgeschichte beginnt auch im Alten Testament. Es ist die vermutlich größte Heilungsgeschichte, die diese Welt jemals gesehen hat, die es aber kaum jemand kennt oder erkennt oder überhaupt als Heilungsgeschichte eingestuft hat. Ich auch nicht. Hab das 100-mal gelesen, hab das, was ich jetzt neu herausgefunden habe, niemals erkannt. Es ist die vermutlich größte Heilungsgeschichte, die diese Welt je gesehen hat, die aber kaum jemand kennt. Es geht um das Volk Gottes zur Zeit ihrer Gefangenschaft in Ägypten. Es geht um das Passahlamm. Wir haben heute schon davon gesungen im Lied, hat mich sehr angesprochen und erfreut. Jeder kennt die Begebenheit als Auszug aus Ägypten. Und die meisten Christen wissen gar nicht, oder es ist ihnen zumindest nicht bewusst, dass dieses Ereignis auch noch etwas ganz anderes war, als über das, was uns berichtet wurde. Der Auszug aus Ägypten war die größte Massenheilung der Menschheitsgeschichte. In 2. Mose 12 wird uns davon berichtet. Wir erinnern uns vielleicht, hinter dem Volk Israel lagen 430 Jahre Sklaverei. Mit allem, was dazugehört, schwere, beschwerste Sklavenarbeit, also alles, was die Ägypter nicht selbst machen wollte, alles war schmutzig, alles war schwer war. Und nebenbei mussten die Israeliten sich selbst noch ernähren durch Ackerbau und Viehzucht und ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die schwere Arbeit war dabei sicherlich nicht gesundheitsfördernd, sondern eher krankmachend. Sie hatten außerdem alle Krankheiten der Ägypter, die man sich in 400 Jahren Zusammenleben einhandeln konnte. Es hatte sicherlich auch Unfälle gegeben oder Verletzungen durch Unfälle und andere krankmachende Ereignisse. Auch die Plagen, die Gott über Ägyptenland hat kommen lassen, haben die Israeliten mitmachen müssen. Also das alles waren keine gesundheitsfördernden Sachen. Und ich könnte meinen, da wird es eine Menge Kranke unter dem Volk Gottes gehabt haben. Um uns dann mal in die Geschehnisse einzulesen, gehen wir einfach mal in 2. Mose 12, denn dort steht, wie die Geschichte die entscheidende Wende nahm, nämlich die Einsetzung des Passafestes. Ja, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen, so spricht Gott, und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn und ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen, schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein und am 7. soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Am 14. Tage des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum Abend des 21. Tages des Monats, so dass man 7 Tage lang keinen Sauerteig findet in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes. Keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr essen, sondern nur ungesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. Und Mose rief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen, leset Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum, so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Ich lese bis zum Schluss. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch, sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an, und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Das war die Geschichte vom ersten Passalam auf dieser Welt. Und ja, schauen wir mal, was uns das sagen kann. Das war nämlich eben der Originalbericht aus der Heiligen Schrift, 2. Mose 12 bis 28. Und wir haben sicher alle schon mal gelesen oder zumindest was von dieser Stelle gehört. Was aber die meisten von uns in Erinnerung haben werden, so ging es mir auch, das sind leider nicht die Worte aus der Bibel, sondern das sind die Eindrücke aus den großen Hollywood-Schinken mit Charlton Heston als Mose oder auch dem Film Die Zehn Gebote. Hier wurden die alten und kranken Leute auf Karren oder Schleppstangen durch den Wüstensand transportiert. Ältere Menschen waren untergehakt oder eingehakt und gestützt von den Jüngeren. Aber ihr Lieben, das ist so überhaupt nicht passiert. Und deswegen werden wir gleich mal weiterlesen, wie wir das in der Heiligen Schrift lesen, wo die Wahrheit steht. Das lesen wir dann nämlich, was in Psalm 105, 36 bis 37 steht, der von den Frühtaten Gottes mit seinem Volk berichtet und somit auch vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erzählt und davon frohe Kunde gibt. 36, also Psalm 105, 36. Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, alle Erstlinge ihrer Kraft. 37. Er führte sie heraus mit Silber und Gold. Es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. 42. Denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Knecht. 43. So führte er sein Volk in Freude heraus und seine Auserwählten mit Jubel. Ihr Lieben, was wir hier lesen, das war eine Sensation. Als halb Verhungerte waren sie in Ägypten angekommen, aufgrund einer Hungersnot. Sie waren ca. 430 Jahre Schwerstarbeit ausgesetzt in der Sklaverei. Die Plagen Gottes über Ägyptenland hatten sie auch mitmachen müssen. Und dann, nach dem Passafest, sind sie ausgezogen aus Ägypten. Und was berichtet uns jetzt die Heilige Schrift? Und das haben wir eben gelesen. Und da war kein einziger Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Wow. Eine ganz neue Einsicht für mich seinerzeit gewesen, der über den Auszug aus Ägypten schon hunderte Mal gelesen hatte, ein paar Mal auch gepredigt hatte, aber dem das nicht aufgefallen war. Wir lesen, was wir hier leben, das ist echt eine Sensation. Und als Quelle haben wir nicht irgendeinen alten Film oder irgendeine Geschichte. Als Quelle haben wir das Wort Gottes. Und die Heilige Schrift sagt uns dabei auch noch Folgendes, was wir uns besonders in unser Herz einschließen sollten. Das zeugt nämlich vom Wesen und Charakter unseres Gottes. Denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Knecht. Ihr erinnert euch vielleicht an die Stelle im Alten Testament, wo Gott den alten und kinderlosen Mann Abraham nachts aus dem Zelt treten ließ, ihn zum Himmel blicken ließ, ihm die Sterne zeigte und ihm auftrug, die Sterne zu zählen. Und ihm dann die Verheißung gab, dass Abraham so viele Nachkommen haben sollte, wie er Sterne am Himmel hat stehen sehen. An diesen Augenblick erinnerte sich Gott, als er sein Volk aus Ägypten führte, heraus aus der Sklaverei, hinein in die Freiheit. Und wir sehen, was heute kaum noch jemand sieht, auch viele Christen nicht, kaum noch auf der Rechnung haben, Gott ist absolut treu. Er hält sein Wort. Er hätte auch sagen können, was gehen mich die Leute in Ägypten an? Was gehen mich meine Kinder an? Nein, so ist Gott nicht. Er hält sein Wort. Und das war schon immer so und das ist so und das wird auch immer genau so sein, immer. Und nur kurze Zeit später macht Gott dann Nägel mit Köpfen und gab ihnen mitten in der Wüste Gesetz und Recht, gab sich ihnen mit einem zusätzlichen neuen Namen bekannt, als er sprach, und da gehe ich auch nochmal hin, 2. Mose 15, Mose 15, 26. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, willst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gebote und Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern aufgelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das hört sich schon alleine gut an. Ne? Da kann man schon dran stecken bleiben und das tun auch viele. Aber da kann man auch noch was anderes draus lesen. Jehova Rapha, der Herr, dein Arzt oder auch der Herr, dein Heiler. Hört genau hin, was Gott hier sagt und was er nicht sagt. Gott sagt hier nicht, wenn du krank bist, werde ich dich wieder gesund machen. Das sagt Gott hier nicht. Nein. Was sagt Gott zu diesem Thema? Die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk sind Recht und Gesetz. Und was sagt Gott ihnen damals mitten der Wüste? Er sagt ihnen, solange ihr meiner Stimme gehorcht und tut, was recht ist, die Gesetze Gottes beherzigt und auch hältst, dann werde ich dir keine Krankheiten auferlegen, wird dich Krankheit also gar nicht erst erreichen. Und dann sagt Gott die bedeutungsschweren Worte, ich bin Jehova Rapha, der Herr, dein Arzt, dein Heiler, der Herr, der dich heilt, der wiederherstellt, der wieder ganz macht. Und jetzt kommt die Quintessenz aus dieser Geschichte. Und das hatte Gott zu diesem Zeitpunkt bereits alles gemacht. Denn der Auszug der Kinder Gottes aus Ägypten lag schon hinter ihnen. Und bei diesem Auszug, das haben wir im Text davor gelesen, war kein Gebrechlicher unter ihnen nach 430 Jahren Sklavenarbeit. Beim Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten hatte Gott sie nicht nur durch das Verspeisen des Passahlamms, das alle gehorsam gegessen hatten, bewahrt, sondern er hat sie auch alle dergestalt verändert, dass, wie die Bibel sagt, dass kein Gebrechlicher mehr unter ihnen war, kein Kranker mehr unter ihnen. Sie zogen jubelnd, erlöst, mit den Schätzen der Ägypter reichlich beschenkt und ausgestattet aus der Sklaverei in die Freiheit hinaus. Und das alles passierte, als Gott sein Volk aus der Gefangenschaft herausgeführt hatte, nachdem sie am Abend vor dem Auszug aus der Sklaverei der Ägypter mit dem neu eingesetzten Passafest das Passahlamm verzehrt hatten und gefeiert hatten. Und in der neu erlangten Freiheit, mitten in der Wüste, erklärte sich Gott seinem Volk und legte die neuen Verhaltensmaßregeln für das Zusammenleben zwischen ihm und den Menschen fest. Und es war damals schon im alten Bund nicht so, dass Gott sagt, okay, wenn du sündigst und klarerweise dann krank wirst, dann will ich dein Heiler sein. Das sagt Gott nicht. Nein, Gott, der das Gesetz von Ursache und Wirkung erfunden und eingesetzt hatte, der sagte im alten Bund, wenn du tust, was ich sage, wenn du gehorsam bist, dann werde ich dafür sorgen, dass dich Krankheit gar nicht erst erreichen wird. Passende Stelle für eine kleine Gedankenpause. Gott hat seinem Volk keine Krankenversicherung geschenkt oder versprochen. Er hat nicht gesagt, wenn du krank bist, kommst du zu mir, mache ich dich heil, alles gut, schwamm drüber. Gott hatte andere Voraussetzungen geschaffen, und das haben wir gerade eben alle gelesen. Und das alles passierte, ja, habe ich glaube ich schon gesagt, als Gott sein Volk aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, nachdem sie am Abend vorher gehorsam gewesen sind, das Passahlamm genauso zubereitet haben, wie sie sollten, und verspeist haben. Und ja, sie hatten das richtig gefeiert. Und in dieser neu erlangten Freiheit mitten in der Wüste, da erklärte Gott, was eigentlich Sache ist und wie das zu sehen ist. Und in der neu erlangten, ja, das habe ich gerade, und es war damals schon im alten Bund nicht so, dass Gott sagte, okay, wenn du sündigst und krank wirst, dann will ich dein Heiler sein. Nein, Gott, der das Gesetz geschaffen hat und eingesetzt hat, der sagte im alten Bund bereits, wenn du tust, was ich sage, wenn du gehorsam bist, dann werde ich dafür sorgen, dass dich diese Krankheiten gar nicht erst erreichen. Und ich möchte hier schon mal darauf aufmerksam machen, schon hier ging es ganz erheblich um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Und die Frage war, wie war die Beziehung denn der Menschen zu ihrem Gott? Die Beziehung zu Gott war entscheidend, denn Gott handelte mit den unterschiedlichen Menschen verschiedener Völker auch sehr unterschiedlich. Den Ägyptern sandte er wegen ihres Ungehorsams, sein Volk nicht ziehen zu lassen, obwohl er es mehrfach befohlen hatte. Er sandte ihnen tatsächlich Krankheit und Tod. Und seinem Volk Israel schenkte er Gesundheit zum Auszug aus der Gefangenschaft. Lebenskraft schenkte er ihnen, Gesundheit und Freude, dass sie sogar anschließend 40 Jahre durch die Wüste laufen konnten. Wir haben das eben schon im Psalm 105 gelesen. Da war kein Schwacher, kein Müder, kein Gebrechlicher unter ihnen. Und nur kurze Zeit später sagte er seinem Volk, dass er dafür sorgen würde, dass keinerlei Krankheiten sich ihnen auch nur nähern dürften, verlangte aber als Herr und Gott Gehorsam als Gegenleistung. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, keine Krankheit, keine Seuchen, keine Fehlgeburten, kein frühes Sterben, das können wir alles im Alten Testament nachlesen. Das ist doch schon was, oder nicht? Keine Krankheiten, kein frühes Sterben, keine Fehlgeburten, keine Seuchen. Wow, das ist doch eine gewaltige Zusage. Wer wollte das nicht auch haben? Und was wollen wir uns zum Anfang, und das wollten wir uns zum Anfang von dieser ganzen Predigtreihe auf jeden Fall schon mal angeschaut haben. Denn das war, das wollen wir auch bemerken, das geschah im alten Bund. Wir wissen inzwischen, dass wir einen besseren Bund haben. Das sollte uns zu denken geben. Was hat denn, das nur mal jetzt so dazu gesagt, was hat denn das Volk von sich aus dazu getan? Was hat das Volk zu ihrer Befreiung aus der Sklaverei von sich aus aktiv dazu getan? Frage. Antwort: Nichts. Nichts. Sie haben tatsächlich zu ihrer Befreiung von sich aus nichts dazu getan. Es war eine Gnade Gottes, der sich an das erinnert hat, was er Abraham versprochen hatte, nämlich dieses sein Volk so zahlreich zu machen wie die Sterne in der Nacht. Aber sie selber haben tatsächlich zu ihrer Befreiung nur eins gemacht. Sie haben das, was Gott ihnen aufgeschrieben hat, ein Kälbchen, ein Lamm schlachten, das Blut aus der Schale nehmen mit Ysop, das war eine Heilpflanze, und dann ihre Türpfosten links und rechts und oben die Stelle mit dem Blut anzumalen. Das haben sie getan. Das hatte Gott ihnen aufgetragen und das haben sie wirklich auch gemacht. Wir haben dann das Passahlamm gegessen. Muss man sich auch mal vorstellen, ja. In der Sklaverei, nachdem man fast todkrank ist vor lauter Arbeit und Mühe und so weiter. Und dann darf man sich hinsetzen und ein Lamm essen. Das war ja so, als die Ostern und Weihnachten und Pfingsten für uns zusammen, ja, in der Gefangenschaft, im Elend, da zu sitzen, das Passahlamm zu essen und daran zu denken, morgen geht's los. Wenn wir vor dem Urlaub stehen und wissen, morgen geht's los, dann sind wir meistens auch schon ein bisschen aufgeregt. Wie müssen die damals aufgeregt gewesen sein? Aber Gott hat es aufgetragen und sie haben es getan. Und Moment, was hatten sie noch gemacht, was Gott ihnen ebenfalls aufgetragen hat? Sie hatten die Türpfosten mit dem Blut des Lammes angemalt, sodass der Verderber, der in dieser Nacht die Erstgeburt der Ägypter tötete, an ihnen vorbeigehen musste. Sie mussten sich nicht verteidigen, sie mussten nicht kämpfen, sie mussten nicht ihren Rückzug decken oder sonst etwas. Das hat alles Gott gemacht. Und das war der alte Bund, den Gott seinem Volk gegeben hat, als sie noch gar nicht in der Lage waren, irgendeinen Bund überhaupt zu verhandeln. Gott, der Schöpfer, hat seinen Geschöpfen gesagt, wie das Spiel gespielt wird. Der allmächtige Schöpfer hat diesen Bund gegeben, er hat ihn geschenkt, ohne Vorbedingung, aus Gnade, weil sie sein Volk waren und weil er sich an sein Versprechen gegenüber Abraham erinnert hatte und verpflichtet fühlte. Das war der Bund im Alten Testament. Und lesen wir nochmal 2. Mose 15, 26. Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auflegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Heiler. Ich bin der Herr, dein Arzt. Lasst uns als wichtige Erkenntnis für heute mal Folgendes festhalten. Im Bund Gottes im Alten Testament ging es nicht darum, was Gott ihnen etwas wegnehmen wollte, nämlich die Krankheit. Nein, es ging darum, dass die Krankheit ihnen gar nicht erst nahe kommen konnte. Es war einfach nur, Es war einfach nur ihr Glaube gefragt. Ihr Glaube woran? An das Blut einer Ziege. Der Glaube an das Blut des Lammes. Genau. Das Blut, welches sie an ihre Türpfosten mit Hyssop aufgetragen hatte. Denkt mal drüber nach, was mit ihnen passiert wäre, wenn sie das Blut der Passahlämmer nicht gehorsam nach Gottes Anweisung an ihre Türen gemalt hätten. Eine Katastrophe wäre es geworden, denn es waren mehrere hunderttausend Israeliten in Ägypten. Ja, und das war nun der alte Bund. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Das Volk Gottes verließ diesen Bund nicht nur einmal, sondern immer wieder und waren Gott irgendwann überhaupt nicht mehr gehorsam, sondern wichen von den Gesetzen Gottes immer wieder ab, indem sie sündigten gegen Gott und seine Gebote. Der alte Bund verlor immer wieder an Wirkung und an Kraft. Und so entschloss sich Gott, einen neuen Bund zu errichten, einen besseren Bund, wie die Bibel uns sagt, mit den Menschen, einen besseren Bund mit den Menschen zu begründen, einen Bund, der nicht mehr aus dem Halten der Gesetze bestand, sondern einen Bund, der nun abschließend zum ewigen Leben führen sollte und auf Gottes eigenen Sohn gegründet worden ist, nicht auf irgendwelche Eigenleistungen von Menschen. Ein Bund nicht mehr unter den Buchstaben des Gesetzes, sondern ein Bund des Geistes. Und dieser neue Bund, der erklärt bessere Bund, das ist für uns Kinder Gottes der Weg zur Heilung. Und warum haben wir dann den alten Bund als Anmarschweg zu diesem Erkenntnis, zu dieser Erkenntnis genommen? Ganz einfach, weil Gott ist ein unwandelbarer Gott. Einen besseren Bund wie mit Gott können wir nicht haben. Ein Bund nicht mehr unter den Buchstaben ist heutzutage gefordert oder gedacht, sondern ein Bund des Geistes. Denn überall im Neuen Testament, im besseren Bund, haben wir die Aufforderung, in Christus Jesus zu sein, ein Leben im Glauben und ein Leben im Geiste zu führen. Und ja, trotzdem gelten diese Sachen aus dem alten Bund bis zum heutigen Tag. Und dieser neue Bund, nein, und die Tatsachen im alten Bund waren ganz einfach. Ihr selbst müsst gar nichts dazu tun. Ihr müsst nur meine Gebote befolgen. Alles andere mache ich, sagt Gott. Und genauso ist es geblieben, ganz einfach, weil Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes, der erstgeborene Sohn Gottes, weil er unser Passahlamm ist. Die Grundlage für alles, was wir Menschen zu unserem Heil brauchen, diese Grundlage ist unser Herr Jesus Christus. Er hat alles gemacht, was Menschen nicht dauerhaft zustande gebracht haben. Er war treu und gerecht bis zu seinem eigenen Tod. Das wissen wir alles. Er hat alles bereits für uns gemacht, was Menschen nicht dauerhaft zustande gebracht haben. Und unsere Aufgabe im neuen Bund, diese Tatsachen, die Jesus erkämpft hat, für uns im Glauben anzunehmen und in dieser Wahrheit zu leben, in Christus Jesus zu leben. Das ist zwar in christlichen Kreisen bekannt, es wird auch besungen und zur Kenntnis genommen, das Lamm Gottes auf dem Thron. Aber was sich darin wirklich und real für uns Christen verbirgt, das haben wir hier in Deutschland noch überhaupt nicht erkannt und noch gar nicht begriffen. Andere Prediger in anderen Ländern sind da schon bedeutend weiter. Und das soll unser Trost und unsere Hoffnung für unsere nächste Zeit sein. Es gibt weltweit jetzt, heute schon wieder Erweckungsbewegungen, wo Prediger das Wort Gottes in Freimut predigen, den gläubigen Menschen, so wie es Jesus von uns gefordert hat, die Hände auflegen und diese Menschen, für die gebetet wird, werden heil und werden gesund. Das soll unser Trost und unsere Hoffnung sein für die nächste Zeit, für die nächsten Predigten. Und auch wir wollen ja mutig und auf Gott schauen, diesen Weg gehen. Wir sind noch nicht so weit wie die Leute dort. Und ich habe das gesehen, ich habe das gelesen, ich habe die Berichte davon im Internet gelesen. Es ist alles wahr, was von dort berichtet wird. Und das will ich jetzt mal so, steht nicht im Manuskript, mal dazu sagen. Wir sind ja der Mülheimer Bund. Und genau das war mal der Anfang, wie es in der Azusa Street in Los Angeles losgegangen ist. Die Erweckung startete. Die Prediger haben das getan, was Gott in seinem Wort, was Jesus den Menschen aufgetragen hat. Es wurden Menschen geheilt. Und diese Botschaft von der Heilung durch Gottes Wort raste um die ganze damals bekannte Welt und landete letztendlich auch in Deutschland und hier bei uns in Mülheim an der Ruhr und von dort aus über ganz Deutschland hinweg. Ja, und stellt euch mal vor, bis Lauenburg. Ja, das ist noch nicht mal etwas Besonderes. Hat so ein Bart, kennen wir alle schon. Aber ich bin mir ganz sicher, das werden wir noch einmal erleben. Und ich hoffe, dass wir uns nicht so lange mit den Vorreden aufhalten, sondern vielleicht auch schon das nächste Mal, ja, im Worte Gottes aktiv werden, weil Jesus hat gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich gebe es unumwunden zu, ich selbst bin seit 1987 Christ. Und ich bin seit Anfang an genau diesem Thema dran, seit 1987, und ehrlich bemüht, Krankheit und Heilung zu erforschen, nicht aus Spaß, weil das vielleicht auch witzig ist, sondern in dem ehrlichen Bemühen, anderen Menschen dienen zu können. Aber aus dieser Perspektive hatte ich es selbst so noch nie gesehen. Aber dann, so vor anderthalb Jahren, wurden mir die Augen geöffnet und immer mehr Wahrheiten haben sich mir im Wort erschlossen. Erstaunlicherweise waren viele Worte Gottes dabei, die ich schon lange kannte, die ich schon öfter mal gelesen habe. Aber auf einmal begriff ich, dass das schon im Alten Bund möglich war. Und wenn das schon im Alten Bund möglich war, was ist dann im Neuen Bund möglich? Was ist dann im besseren Bund möglich, dem Bund, der auf Jesus Christus gegründet ist? Ja, und diese neue Perspektive macht mir Mut und ich hoffe euch auch. Es könnte sein, dass Heilung und Gesundwerden ganz andere Grundlagen haben, als wir alle bis dahin gedacht haben. Und was bisher so in Büchern geschrieben worden ist und letztendlich auch, was uns bisher gepredigt worden ist. Ja, genau. Auch wenn es viele nicht hören wollen, auch wenn wir damit auch deswegen leicht anecken können. Aber lasst es mich sagen, es ist kein Zufall, dass ich jetzt ausgerechnet in den geistgeführten Gemeinden, zu denen wir zweifelsohne gehören, diese neue Erkenntnisse beginnen, sich durchzusetzen. Denn wir sind Gemeinden des Geistes, und zwar des Heiligen Geistes, Gemeinden des Glaubens. Wir sind die Leute, die es begriffen haben, was es heißt, in Christus Jesus zu sein. Wir sind anders wie die anderen, die den Heiligen Geist immer wieder und immer öfter betrüben und ausblenden und am liebsten völlig verdrängen wollen. Wir sind die Leute, die Gottes Wort wichtiger ist als unsere eigene Meinung. Und deshalb zählt für uns nicht irgendein Aberglaube, der das Wort Gottes nicht mehr beachtet und eigene Glaubensinhalte erschafft, sondern das Wort Gottes zählt für uns als Grundlage unseres Lebens. Und ich will enden mit dem Wort, mit dem ich begonnen habe. Mein Lieber oder meine Liebe oder Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Und das ist Gottes Wunsch für dich und für mich. Und Gott wünscht dich und uns, dass wir gesund sind. Davon sollten wir ausgehen. Amen.